Morgen. Es ist noch Morgen, es gilt noch als Morgen. Guten Morgen miteinander. Ich entlasse dich, Jono. Vielen Dank. Ich hätte dich gerne hier gehabt weiter, aber ich verstehe, es ist echt viel. Ihr habt es super gemacht, danke. Segen, ey. Geht's euch gut? Ja? Das ist wichtig. Also, mir geht's auch sehr gut. Mir geht's so gut, das kann ich gar nicht sagen, ey. Jesus ist echt gut. Mir geht's besser als je zuvor, würde ich so sagen. Also, einfach weil Jesus so gut ist. Ich wünsche mir so sehr, dass wir da in der Fülle eintreten können, alle miteinander. Das ist echt mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass jeder von uns das so erlebt, wie gut das ist, in Christus zu sein, wirklich. Weil es ist einfach zu gut. Ich habe gerade vorhin, habe ich mich an was erinnert. Also meine Frau ist ja so eine mutige Straßenpredigerin. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Als wir uns kennengelernt haben zu der Zeit, hat sie kühn und mutig sich auf die Straße gestellt und gepredigt. Und einmal war so eine Gruppe von 50 russischen Männern um sie rum und sie hat da mutig gepredigt. Also allen Respekt so. Und hat eben ihren Josefsmantel gehabt, so einen bunten Mantel, der war auch ganz toll. Und da haben wir uns kennengelernt zu der Zeit. Und ich habe auch auf der Straße gepredigt, nicht so kühn wie sie, aber doch auch gepredigt. Ihr könnt Geschichten erzählen, ey, echt. Das sind so viele Geschichten passiert. Aber das eine, was ich erzählen wollte, ist, dass ich mich, da gibt es eine Predigt, die ich auf der Straße mal gehalten habe, an die ich mich erinnert habe. Und ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber selbst die Predigt, die man hört, da erinnert man sich ja nicht immer dran. Und auch bei den Sachen, die ich alle so gepredigt habe, bei den Gelegenheiten, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber es gibt eine, da erinnere ich mich dran, und weil ich die damals so gut fand. Inhaltlich weiß ich das nicht mehr, was es war, so genau. Ja. Ich weiß nur noch die Linie sozusagen, und ich weiß nur, ich fand es richtig gut, ich fand es richtig stark. Ich hatte das Gefühl, das ging richtig durch. Also wir waren da mit der Gemeinde draußen, da waren mal so um die 400 Leute von unserer Gemeinde und die, die dann noch dazu standen, also es standen schon 500, 600 Leute auf dem Platz und so. Und ich habe darüber gesprochen, dass doch jeder gerne in sein will. Also, dass wirklich jeder so richtig gerne in sein möchte. Die Leute gucken sich nach allem Möglichen um, versuchen in zu sein. Und dann habe ich darüber geredet, dass das Einzige, was wirklich in ist, ist in Christus zu sein. Und ich weiß nicht, ob die anderen das so erlebt haben, so stark, wie ich das erlebt habe zu der Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob das thematisch so, inhaltlich so auf dem Niveau oder, ich will jetzt nicht, also auf dem, in dem war, wie ich jetzt diese Sachen predige. Aber ich habe vorhin so gedacht, das ist doch interessant. Also irgendwie merke ich, dass Gott Stück für Stück mich persönlich, aber auch für uns zu einem Punkt geführt hat, wo wirklich auch ein Schwerpunkt liegt, der ist phänomenal. Und mir kam es fast vor, als ich das so gesehen habe, als wenn das damals so ein prophetisches Ding gewesen wäre, wo ich über was gesprochen habe, wo Gott mir später noch viel, viel mehr zu zeigen würde. Und ich sage euch, dieses in Christus zu sein, wow, das ist so gut. Also es gibt, ich werde da gleich noch was zu sagen, aber es gibt eine Erfahrung darin, die super praktisch ist mit dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist ja derjenige, der uns die Wahrheit offenbart, oder? Hat schon mal jemand erlebt, wie das ist, wenn der Heilige Geist Schriftstellen offenbart? Darf ich mal die Hände sehen? Das wäre wichtig. Gut, und es gibt eine Sache, die wir häufig erleben, ist, wir erleben eine Offenbarung von der Schriftstelle. Also man erlebt das ja. Eine Offenbarung ist ja nicht nur was Wissen, sondern es ist ja auch eine Erfahrung irgendwie. Also es ist eine Situation, die im Herzen stattfindet, wo Freude und Liebe und Gegenwart freigesetzt ist und all diese Dinge. Und manche von den Sachen, die vergisst man später wieder, oder? Kennt ihr das? Aber es gibt auch sowas wie eine Offenbarung aus dem Wort, die du jeden Tag wiederholen kannst, wo nicht unbedingt was Neues dazukommt, vielleicht später auch mehr und mehr Neues dazukommt, aber die jeden Tag frisch und neu ist. Und das gibt's. Und ich glaube, dass... Also Jesus hat gesagt, ich glaube Johannes 16 ist das, dass der Heilige Geist kommt, also dass es für uns nützlich ist, wenn Jesus geht, weil der Heilige Geist kommt und weil er dann das zukünftig offenbaren wird und weil er Jesus offenbart, weil er von Jesus nimmt und uns das weiterleitet. Und dann sagt Jesus noch, alles, was dem Vater gehört, hat er mir gegeben, deswegen habe ich euch gesagt, dass er von dem Meinen nimmt und euch offenbart. Also mit anderen Worten, durch Jesus wird uns alles offenbart, was im Besitz des Vaters ist. Und im Besitz des Vaters ist alles. Aber ich glaube, dass deswegen sozusagen die Lieblingsbeschäftigung des Heiligen Geistes darin besteht, Jesus zu offenbaren. Im Kern Jesus. Und ich glaube, dass die Lieblingsbeschäftigung des Heiligen Geistes darin besteht, sozusagen das Zentrum dessen, was Jesus für uns getan hat, immer wieder neu und immer wieder frisch zu offenbaren. Ich glaube, dass er das wirklich will. Ich glaube, da hat er Spaß dran. Und ich glaube, dass das eine Offenbarung ist, die er uns jeden Tag so neu geben kann und will und möchte, dass es ist, als wenn wir es noch nie gehört hätten und wieder völlig überwältigt sind von dieser Liebe, die dahinter steckt. Und das ist was ich mir wünsche, weil für jeden von uns, also mir geht es tatsächlich so, dass ich im Moment sowas in dieser Richtung erlebe. Es ist jeden Tag irgendwie wieder, die gleichen Verse, ey, die brezeln mich jeden Tag wieder um. Das ist so krass. Das ist so krass. Und das verändert einen. Wirklich. Ich lese jetzt trotzdem aus meinem Büchlein kurz einen Vers vor und predige ein bisschen, okay? Ja? Oder soll ich nicht? Doch, ein bisschen wohl, oder? Ich glaube, ich habe da auch drüber nachgedacht und ich glaube, dass zu predigen, ja, und was zu verkündigen, da geht's, und auch zu lehren und all das, da geht es gar nicht so sehr darum, was ich verkündige, was ich lehre und was ich predige, sondern eigentlich geht es darum, dass wir einen Raum schaffen für den Heiligen Geist, dass er persönlich Offenbarung vermitteln kann. Und was er dir jetzt offenbart, ist seine Sache. Aber ich hoffe, dass er es nutzen kann und wenigstens ein bisschen was offenbaren kann. Wollen wir vielleicht kurz beten und die Hände ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, wow. Wir wollen deine Offenbarung. Wir wollen deine Gegenwart. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Heiligen Geist, geschieht. Und das beten wir alle. Wir wollen durch dich, Heiliger Geist, Jesus mit aufgedecktem Angesicht sehen und diese Offenbarung empfangen, die uns verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke dafür, Heiliger Geist. Amen. Wow, wow, wow. Also ich lese euch mal vor einen Vers. Johannes 17, Vers 2 bis 3. Der fängt mitten im Satz an, der Vers 2 ist aber egal. Da steht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, also wie du, Vater im Himmel, dem Sohn Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Und dann sagt er, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Haben wir auch noch nicht so oft drüber gepredigt hier, ne? Schön, aber es ist echt interessant. Ich habe, also eine Sache, die mir auch auffällt, ist, wie viel Jesus eigentlich darüber geredet hat, was es bedeutet, in ihm zu sein. Er hat so viel mehr darüber geredet, als man auf den ersten Blick vielleicht mal annimmt. Und er hat vor allem im Johannesevangelium viel darüber geredet. Aber es ist so, dass er sagt zu seinen Jüngern, ich muss mal nachgucken, was da steht, dass sie später erkennen, dass er in ihnen ist. Später werdet ihr erkennen, dass ich in euch bin. Irgendwie sowas. Da muss man gucken, das steht auch, glaube ich, im Johannesevangelium. Wäre auch noch mal wert, drüber zu predigen. Aber hier sagt er, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also zuallererst mal ist es wichtig zu sehen, dass Gottes Absicht immer, immer, immer war, dass seine Schöpfung ewiges Leben hat. Und ewiges Leben ist nicht einfach nur sterben und dann ewiges Leben, sondern eigentlich, also der Begriff, es gibt in der Bibel, glaube ich, drei Begriffe, Psychikos, Bios und Zoe, für Leben. Und Zoe ist das Leben, das immer mit ewigem Leben in Verbindung gebraucht wird, dieses Wort. Und das hat eigentlich was zu tun mit einer göttlichen Qualität von Leben. Also eigentlich geht es um das Leben, das aus Gott ist, okay? Das bedeutet, dass es, also es ist im Gegensatz zu dem natürlichen Leben, es ist ein übernatürliches Leben. Es ist ein Leben, das aus Gott fließt und von ihm herkommt. Und Gottes Absicht war es immer, dass seine Schöpfung sein Leben in sich trägt. Immer. Er wollte nie, dass das getrennt ist. Aber durch den Sündenfall, habe ich neulich schon mal was drüber gesagt, also könnte ich jetzt wieder, mache ich aber jetzt nicht in der Fülle, sondern durch den Sündenfall ist diese, weil Adam ausgetreten ist aus Gott sozusagen und sich angefangen hat zu vergleichen, bin ich denn jetzt wirklich wie er, musste sich daneben stellen, konnte nicht mehr in Gott bleiben. Deswegen wurde er getrennt. Wenn man aus Gott austritt, ist man getrennt vom göttlichen Leben. Ist ja logisch, oder? Aber Gottes Absicht war immer, dass die Schöpfung, vor allem der Mensch, göttliches Leben in sich trägt. Und es war seine Absicht immer, dass wir damit in Gott sind. Also vielleicht zuerst, dass wir in Gott sind und so sein Leben durch uns fließt. Und jetzt sagt Jesus, und das macht so Sinn, ne? Also Entschuldigung, aber das ewige Leben aber besteht darin, dass wir den allein wahren Gott und ihn Jesus Christus erkennen. Und dieses Wort erkennen ist dieses Wort, das Gnosko, das griechische Wort, also das ist mehr als nur ein Wissen, ja, es ist ein erfahrenes Erkennen. Und es wird häufig in den Zusammenhang gesetzt, wie es im Alten Testament das Wort Yada war. Und das ist ein Erkennen, das bei einem Ehepaar auch das geschlechtliche Miteinander, also den Geschlechtsverkehr zum Ausdruck bringt. Yada ist ein tiefes, tiefes, tiefes Erkennen. Und das ist, eigentlich ist der Punkt, den Jesus hier sagt, das ewige Leben aber ist, dass ihr in dem wahren Gott seid und in Christus Jesus, seinem Sohn. Eigentlich ist es das, was er hier sagt. Mal eben noch was gucken. Ja, noch ein Vers dazu. Aber ich möchte zu einer der Pointen möchte ich noch von diesem Vers. Noch ein Vers, der mit da reinpasst, ist Römer 3, Vers 23. Da heißt es, alle haben gesündigt und erlangen nicht, oder in anderen Übersetzungen, ermangeln der Herrlichkeit, und dann die sie bei Gott haben sollten, oder der erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die ist in Christus Jesus, sagt er auch im Römerbrief. Hier wird eigentlich das Gleiche zum Ausdruck gebracht. Der Mensch sollte Herrlichkeit haben. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist das sichtbare Wesen Gottes. Wie kann der Mensch Herrlichkeit haben, wenn er in Gott ist? Weil er damit das Leben, das ewige Leben, das Leben der Qualität Gottes durch sich fließen hat und in diesem Leben lebt. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an, aber entscheidend ist, dass die Herrlichkeit in unserem Leben oder in unser Leben fließt dadurch, dass das Wesen Gottes in uns wirksam ist. Die Herrlichkeit Gottes wird in uns nicht sichtbar, indem wir mit eigener Anstrengung versuchen, uns so zu verhalten, als wäre Gott in uns. Sondern die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten, also sein Wesen, seine Heiligkeit, getrennt sein von Sünde, seine Kraft, seine Übernatürlichkeit, all das wird nur freigesetzt durch das Leben Gottes in uns und nicht durch unsere eigene Anstrengung. Deswegen ist es so klar, dass Jesus sagt, das Leben, das ewige Leben ist, dass sie dich erkennen und mich. Und jetzt kommt einer der Punkte, von denen ich finde, dass sie ungeheuer wichtig sind. Also erstmal nochmal, ich habe das bereits gesagt, dieses Erkennen ist tief und intim und wenn man, also ich bin ehrlich begeistert davon, wie Jesus das ausdrückt. Ich bin ehrlich begeistert davon. Ich habe neulich wieder irgendwo gelesen, dass so ein Appell, wo jemand einen Appell aus Johannes 17 abgeleitet hat, dass wir doch alle eins sein sollten. Aber ich empfinde Johannes 17, also ihr wisst diese Geschichte, Johannes 17, Entschuldigung, wenn ich das einfach so sage, aber Johannes 17 ist da, wo Jesus sagt, wenn wir eins sind, dann wird die Welt daran erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und da leitet man immer wieder diesen Appell darauf, aber ja, lasst uns doch mal eins sein. Aber ich empfinde Johannes 17 als eine ganz andere Botschaft. Ich empfinde Johannes 17 als die Botschaft, dass Jesus sagt, wir sind, ihr seid in mir, ich bin in euch, ich bin im Vater, der Vater ist in mir, damit seid ihr im Vater, wir sind alle miteinander eins. Dieses Ineinandersein, was er da schreibt, das, wenn man das durchliest und nochmal durchliest und nochmal durchliest, da wird man ganz schwindelig, so ineinander ist das alles. Und am Ende kommt man eigentlich zum Ergebnis, dass man nur sagen kann, es ist alles wie eins zusammengeschmolzen. Und ich denke, wir müssen uns das vor Augen führen, dass Gott wirklich will, dass wir so eins mit ihm sind, dass man es kaum verstehen kann. Und es ist ja auch schwierig zu verstehen, weil wir sind ja in unserem Körper und wir schauen immer auf das Körperliche. Aber die Bibel sagt, dass das passiert, wenn wir im Geist sind. Und im Geist zu sein ist nicht schwer. Im Geist zu sein, es hat einfach nur was damit zu tun, wo wir hingucken, wirklich. Aber der Punkt ist, dieses Erkennen, ist so intim, dass man auch sagen kann, es geht darum, miteinander zu verschmelzen. So intim ist das. Das ist krass. Aber Gott hat nie gewollt, dass wir außerhalb von ihm sein sollten. Er wollte immer, dass wir mit ihm verschmolzen sind, mit ihm eins sind, dass wir in ihm sind, er in uns. Das wollte er immer. Und deswegen hat er Jesus gegeben. Und jetzt kommt der Punkt. Deswegen ist Christentum keine Religion. Es ist keine Religion und es ist auch keine Sache der Beliebigkeit. Es gibt nur einen Weg zurück in Gott. Das ist Jesus Christus. Versteht ihr, es gibt kein Islam, kein Hinduismus, kein Buddhismus, was uns zurückbringen kann in Gott. Gibt's nicht. Es gibt nur einen, das ist Jesus Christus. Und zwar aus einem Grund, weil er die Natur, die uns von Gott getrennt hat, die andere Natur hingerichtet hat. Niemand anders hat das gemacht. Und mit ihm ist eine neue Kreatur geschaffen worden. Das ist der Grund, warum nur Christus funktioniert. Nichts anderes funktioniert. Und da bin ich nicht böse und fundamentalistisch und radikal, sondern es ist einfach Realität. Es gibt keinen Weg in Gott als nur in Christus Jesus. Gibt's nicht. Und ich wünsche mir so für jeden Moslem, dass er das erkennen kann. Weil die sind echt eifrig, die wollen wirklich Gott gefallen, aber sie werden es nie, wenn sie nicht in Gott reinkommen. So leid mir das tut, sie werden niemals Gott gefallen können. Sie werden niemals gerettet sein, wenn sie nicht in Christus sind. Niemals. Christlicher Glaube, wenn wir nicht in Christus sind, sind wir nicht gerettet. Wenn wir meinen, christlicher Glaube wäre eine religiöse Übung oder sonst irgendwas, das funktioniert nicht, das ist es nicht. Hat überhaupt nichts mit christlichem Glauben zu tun, gar nichts. Alles, was mit dem christlichen Glauben zusammenhängt, ist einfach nur eins, in Christus zu sein und damit das Leben Gottes in sich freigesetzt zu sehen. Das ist das Einzige, worum es geht. Oh Mann. Aber es ist wahr, seht ihr das? Das ist so wahr, wie sonst was wahr sein kann. Es gibt nichts Wahreres als das. Und es ist nicht unfreundlich und lieblos und nicht respektlos und nicht intolerant. Es ist einfach nur wahr. Ich liebe meine Mitmenschen. Ich liebe die Moslems. Ich bin tolerant ihnen gegenüber. Aber die Wahrheit ist Wahrheit. Das musste nicht gesagt werden, aber ich habe es gesagt. Jetzt machen wir weiter. Ja, das sind ja nicht nur neue Sachen. Also wir machen weiter. Aber wisst ihr, das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass tatsächlich, also eine Sache, die ich zum Beispiel feststelle in der Schrift, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto mehr sehe ich, wie viele Schriftstellen eigentlich genau darüber reden, wo ich es vorher nie erkannt hätte. Es scheint fast so zu sein, als wenn alles sich nur darum dreht. Okay, Paulus schreibt jetzt folgendes im Epheserbrief 4, 4. Kapitel, Vers 17, 18. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung des Herzens. Das ist auch so ein Ding, ne? Wir lesen solche Verse und das Erste, was wir hören, sind die Appelle da drin. Wir sollen nicht mehr so wandeln wie die Nationen. Oh, jetzt muss ich mich anstrengen und nicht mehr so wandeln wie die Nationen. Aber hier steckt auch ein Geschenk an uns drin. Er sagt nämlich, warum wandeln die so? Weil die fremd sind dem Leben Gottes. Was heißt denn das? Das heißt, sie haben die Kraft, die freisetzende Kraft, die im Leben Gottes drin ist, die kennen sie nicht. Alles, was sie kennen, ist ihr eigenes Leben. Eigentlich ist es so, dass bevor wir gerettet wurden, wir Teilhaber der sündigen Natur Adams waren. Und das ist das Leben, das wir kennen. Daher floss unsere Kraft aus der sündigen Natur Adams. Wir wussten zwar, was richtig ist, aber unsere Kraft kam daher. Und diese Kraft hat nie ausgereicht, um das zu erreichen, wovon wir eigentlich wussten, dass es richtig ist. So, und wenn man fremd ist dem Leben Gottes, dann kann man letztlich eigentlich nicht anders, als in Problemen zu wandeln. Und Paulus sagt, hört auf damit. Weil ihr seid eigentlich nicht fremd dem Leben Gottes gegenüber. Oder vielleicht sagt er sogar Folgendes. Hey, werdet euch mal bewusst darüber, dass das Leben Gottes in euch ist. Und fangt an, damit vertraut zu werden. Fangt an, vertraut zu sein damit, was es heißt, dass Jesus in dir lebt und du in Jesus lebst. Wisst ihr, fremd zu sein dem ewigen Leben, das aus Gott kommt, oder dem Leben, das göttliche Qualitäten trägt, das kann genauso gut für einen sein, der, also fremd kann auch einer sein, der schon sich meint, entschieden zu haben für Jesus. Weil man dann immer noch versucht, in eigener Kraft und Anstrengung das zu erreichen, von dem man denkt, dass Gott es von mir eigentlich will. Und das heißt, ich arbeite immer noch mit den alten Mitteln. Ich arbeite immer noch auf dem Konzept, wie es früher war. Und das ist nicht Gottes Plan für dich. Gottes Plan für dich ist, dass du die Dinge, von denen du weißt, dass die richtig sind, mit einer gewissen Leichtigkeit erreichen kannst, weil es aus dem Leben Gottes fließt für dich. Weil er hat nämlich kein Problem damit, heilig zu sein, es ist seine Natur. Und diese Natur hat er dir gegeben, wenn du in Christus bist. Und wenn du dich dann anstrengst, um viel heilig zu sein und noch heiliger zu werden, dann frag dich, was machst du da, Junge? Hallo, werd mal wach. Ich lebe in dir, du lebst in mir. Hier, wir sind ein Tech-Team, das läuft anders. Genau. Jetzt gucken wir uns noch einen Vers an. Mein Lieblingsvers, aber in einer anderen Übersetzung. Das ist aus dem Neuen Konkordantentestament. In Römer 6, 5 bis 7. Denn wenn wir mit ihm, das ist ein bisschen komplizierte Sprache, aber ist trotzdem interessant. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichgestaltung mit seinem Tod zusammengepflanzt wurden, werden wir es doch auch hinsichtlich der Auferstehung sein, dies erkennen, dass unsere alte Menschheit zusammen mit ihm gekreuzigt wurde, damit der Körper, oder in der Elberfelder heißt es, der Leib der Sünde unwirksam gemacht werde und wir nicht mehr der Sünde versklavt sind. Denn wer ihr stirbt, ist von der Sünde gerechtfertigt, freigesprochen worden. In Johannes steht das, das habe ich heute Morgen auch unten im Gebet gesagt, in Johannes steht das, dass, ihr kennt die Geschichte, Johannes 3,15, so wie die Schlange in der Wüste erhöht worden ist, so ist Jesus erhöht worden und so weiter, damit jeder, ne? Kennt ihr den Vers? So wie die Schlange, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der einen glaubt, ewiges Leben hat. Ja? Kennt ihr den Vers? Habt ihr den schon mal gelesen? Wer hat den noch nie gelesen? Okay, wenn du den schon mal gelesen hast, ging es dir da nicht so ähnlich wie mir, dass du gedacht hast, ey, Jesus ist erhöht worden, aber den mit der Schlange, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Kennt ihr das Gefühl? Ah, Schlange ist doch der Teufel und Jesus ist doch nicht der Teufel, wie kann man das denn? Kennt ihr dieses Gefühl? Ich will wissen, ob ihr bei der Bibellese ab und zu solche Gefühle erlebt, ja? Weil ich erlebe die. So, und Was mir echt deutlich geworden ist, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat. Jesus selber hat das gesagt. Jesus hat gesagt, so wie Mose, das war Jesus, der das gesagt hat. Nicht der Evangelienschreiber, sondern Jesus hat das gesagt. Und das ist schon krass, dass er das sagt. Das bedeutet nämlich, dass er was wusste, als er auf den Tod am Kreuz zugegangen ist. Er wusste nicht nur, dass er gekreuzigt wurde, sondern er wusste was ganz anderes, nämlich was dann später 2. Korinther 5, Vers 21 steht, dass den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wisst ihr, ich habe die neue konkordante Übersetzung gewählt, weil da steht, dass mit Christus unsere alte Menschheit hingerichtet worden ist. Und dann heißt es, im Elberfelder Text heißt es, indem wir dies erkennen, also dass unsere alte Menschheit mitgekreuzigt oder unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Ich habe immer, also dieses Wort Leib ist in der Schrift nicht so leicht einzuordnen, weil es in vielerlei Zusammenhang gebraucht wird. Und deswegen auch man in fehlgeleitet werden kann oder so ein bisschen auf den Abweg geführt werden kann. Aber irgendwie neulich ist mir durch den Sinn gegangen, hey, der Leib der Sünde, wie wäre das, wenn ich das so verstehe, dass der im Gegensatz zum Leib Christi steht? Wie wäre das, wenn es hier darum geht, wisst ihr, wenn wir diese Verse lesen, die in Römer 6, 5 bis 7 stehen, dann haben wir häufig so, ist unsere Vorstellung, mein alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Und wenn man das dann umdenkt, dann denkt man letztlich, weil ja Jesus für jeden Menschen gestorben ist, nach dem, was verschiedene Schriftstellen sagen, denkt man, da haben viele, viele alte Menschen am Kreuz gehangen. Wer hat sowas noch nicht gedacht? Jetzt, ihr habt Angst, dass was kommt, ne? Aber ich glaube eigentlich, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, das stimmt gar nicht so. Ich glaube, das kommt aus dem individualistischen Denken. Und was ich glaube, was eigentlich dahinter steckt, ist, dass die Wurzel unseres Wesens, wenn du das so nennen möchtest, der Kern, das, wo das ganze Ding herkommt, die alte Menschheit, der Leib der Sünde, das adamitische Wesen, in das wir alle eingepflanzt waren, wie an einen Baum, back. Und die Frucht haben wir gebracht. Dieses Ding ist hingerichtet worden in Jesus. Es ist viel großartiger. Und der Punkt ist, das ist so klasse. Ich hätte jetzt mal ein falsches Wort gebraucht, aber es ist so klasse. Echt, es ist so klasse. Ich möchte da vielleicht später noch zukommen. Nee, da kann man jetzt schon sagen. Der Punkt dabei ist, muss ich das jetzt sagen? Ja, doch. Das ist die Stelle, die Tatsache, dass der alte Mensch, das alte Wesen, der Leib der Sünde hingerichtet wurde, wir hinausgenommen worden sind, wir sind sozusagen herausgetötet worden aus dem Leib der Sünde, wenn du es so willst. Das ist ein schöner Begriff, den habe ich geprägt. Herausgetötet aus dem Leib der Sünde und verpflanzt in den Leib Christi, eingepfropft in den Baum.
Halleluja.
Und diese Tatsache zu erkennen, dass es darum geht, das ist der Punkt, wo die Verwachsung zur Gleichheit mit seinem Tod und damit auch zur Gleichheit mit seiner Auferstehung drin verankert ist. Nochmal, soll ich das nochmal sagen? Es ist wirklich, ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Diese Tatsache, dass eine Natur, eine komplette Natur hingerichtet wurde, das ist der Punkt, wo das Verwachsensein mit der Gleichheit, wie Römer das sagt, ne, Verwachsen mit der Gleichheit seines Todes und dann auch mit der seiner Auferstehung. Dieses Verwachsensein mit der Gleichheit seines Todes ist darin verankert, dass wir erkennen, dass unser alter Mensch mit hingerichtet worden ist und der Leib der Sünde abgetan ist. Das ist genau das, was Paulus hier schreibt, indem wir dies erkennen. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, werden wir es doch auch mit der seiner Auferstehung sein. Wie denn? Naja, indem wir das erkennen, dass der alte Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Mit anderen Worten, die Erkenntnis auf die richtige Art und Weise, und zwar eine tiefe, intime Erkenntnis von dem, was da passiert ist, ist ein Schlüssel dazu zu erleben, dass ich absolut mit Christus verwachsen bin in der Gleichheit seines Todes, dass alles, was Sünde ist, von mir hingerichtet wurde und ich in einer Neuheit des Lebens wandle. Das ist ein Schlüssel.
Amen.
Es sind immer so viele Dinge in meiner Rübe und wenn ich sie dann sage, ich denke gleich dran, dann bin ich schon wieder weiter. Das ist manchmal echt schwierig. Echt. Aber schauen wir uns das mal an. Ich habe noch einen Vers, den muss ich auch noch vorlesen. Wo habe ich denn den? Habe ich den gar nicht aufgeschrieben? Ich habe den aufgeschrieben, ich weiß es. Doch, irgendwie, hier habe ich noch. Auch aus dem Neuen Konkordanten Testament. Philipper 3, Vers 7 bis 11, das ist auch toll. Doch was mir einst Gewinn war, das habe ich um Christi willen als verwirkt erachtet. In der Tat erachte ich sogar alles für verwirkt, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, über allem steht. was ein Satz, oder? Weil die Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, über allem steht. Um dessen Willen ich das alles als verwirkt und für Abraum, das ist das deutsche Wort, wäre Kot, für Abraum erachte, damit ich Christus gewinne und als in ihm befunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, nämlich die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich etwa zu der Auferstehung, aus den Toten gelangen könnte. Also Paulus sagt im Philipperbrief, die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn steht über allem. Dann sagt Jesus, das ewige Leben ist, dass sie den allein wahren Gott und Christus Jesus erkennen. Und Petrus sagt, seine göttliche Kraft hat uns alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Oder in einer anderen Übersetzung, zu seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Alle drei Stellen sagen das Gleiche. Sie sagen, durch die Erkenntnis. Leben ist freigesetzt durch die Erkenntnis. Seine göttliche Kraft hat uns alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit geschenkt, durch die Erkenntnis. Paulus zieht umher und sagt, ich nahm mir vor, unter euch nichts anderes mehr zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als, wie? Ja, ihr könnt ruhig ein bisschen mehr mitmachen, gekreuzigt. Gekreuzigt. Warum? Ich frage mich, warum gucken wir immer auf dieses Kreuz? Warum sagt Jesus, so wie Mose, die Schlange in der Wüste, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und ewiges Leben hat. Weil in dem Kreuz wir immer wieder sehen, dass dieses alte Wesen hingerichtet ist. Es ist hingerichtet, es ist tot, existiert nicht mehr. Jesus hat das gemacht. Und wisst ihr, der Punkt dabei ist, jetzt können wir nochmal. Jesus, Halleluja. Muss man immer gucken, wo ich hier gerade bin. Ja, das haben wir schon mal gesagt, dann gehe ich mal auf eine andere Seite, da ist auch gut. Ich finde das nur gut. Ich finde das alles nur gut, wirklich. Ich finde das nur gut. Mich freut das so. Ja, genau. Danke, Beatrice. Gut ist zu wenig gesagt. Ja, Amen. Jetzt kommen wir noch einen Vers, gucken wir uns noch an. Römer 8, Vers 12. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denksinns. Wir gucken uns vielleicht noch mehrere Verse an. Mal gucken, wir haben noch 3 Minuten und ein Abendmahl, das kriegen wir hin. Römer 8, Vers 12, Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, indem ihr prüfen mögt, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist und so weiter. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Eine Verwandlung, der Begriff Metamorphose. Metamorphose ist von einer Raupe zum Schmetterling. Raupen puppen sich ein, ja, pup, 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 dann hängen sie am Baum 20 Jahre und irgendwann, ja, nicht ganz so lange, irgendwann macht es plötzlich Krach. Ding springt auf und raus kommt ein Schmetterling. Keiner weiß wie. Ding war vorher eine Raupe und jetzt ist auf einmal ein Schmetterling. Und was ich gehört habe, ist, dass diese Raupen sich selbst verdauen und eigentlich nur noch 1 oder 2 Zellen übrig bleiben, die dann hinter im Schmetterling auch drin sind. Das heißt, sie haben sich selbst als Nährstoff gebraucht, damit sie hinterher Schmetterling sein konnten. Und rein äußerlich betrachtet, und ich glaube, das ist einer der Punkte, von dem wir irgendwie uns bewusst machen sollten, dass man da auch falsch denken kann. Rein äußerlich betrachtet ist die Metamorphose von einer Raupe eine Sache, die relativ schnell funktioniert, beziehungsweise abrupt funktioniert. Die puppt sich halt ein und du weißt überhaupt nicht, was passiert, plötzlich ist ein Schmetterling. Aber innen drin sieht das anders aus. Die kriegt den ganzen Matsch mit. Und wisst ihr, was ich denke? Ich denke, eine gute Beschreibung ist folgendes. Wie ich das vorhin gesagt habe, wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist, weil 2. Korinther 3, 16 sagt, wir werden verwandelt in das gleiche Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Heiligen Geist, dem Herrn, dem Heiligen Geist geschieht. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns Offenbarung bringt. Offenbarung sorgt dafür, dass unser Denken verändert wird und wir werden andere Menschen sein. Wenn der Heilige Geist uns jeden Tag, jeden Morgen und wenn er es über Jahre hinweg macht, die gleiche Offenbarung bringt, passiert trotz allem was dabei. Es geht nicht darum, dass ich mir das selber irgendwie versuche zu erarbeiten, sondern es geht darum, dass ich dem Heiligen Geist den Raum gebe, mir jedes Mal wieder neu diese Wahrheiten zu beleuchten und sie zu einem Erlebnis zu machen und innerlich zu sagen, hey, so super, Jesus, was du getan hast, ist der Hammer, es ist der Hammer, es ist der Hammer. Und wenn ich da drin bin und das immer wieder neu erlebe, deswegen ist dieses Projekt, was wir miteinander machen, die 30 Tage, ja, aber wenn ich da drin bin, dann verdaue ich hier was innerlich. Und wisst ihr, was ich glaube, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich folgendermaßen an. Das fühlt sich an, als wenn die alte Haut, meine alte Haut, ja, deine alte Haut, ja, in der ich bis jetzt immer gelebt habe, sich langsam ablöst wie nach einem heftigen Sonnenbrand. Mit anderen Worten, ich habe bestimmte Verhaltensmuster. Was haben wir denn da? Sagen wir mal Menschenfurcht. Sobald Leute irgendwie mich ein bisschen intensiver angucken, ja, fange ich an einzuknicken und fast schon Notlügen zu suchen, ja. Ich habe also so ein bestimmtes Muster, in anderen Bereichen können es andere Muster sein, die sind so normal bei mir, dass ich die als mein eigen betrachte. Ja? Und deswegen, ich weiß, dass das verkehrt ist, aber weil ich sie sozusagen als meine eigenen Sachen betrachte, ist der Kampf, den ich dagegen führe, so aussichtslos. Weil ich mit meiner eigenen Anstrengung gegen das kämpfe, was ich als mein eigenes betrachte. Aber anstatt auf dieses meines eigenes zu gucken, zu sagen, was da alles falsch dran ist, fange ich an, was anderes zu tun. Ich bin in meinem Kokon und schaue auf Jesus. Ich schaue auf den, der für mich zur Sünde gemacht wurde, damit ich Gottes Gerechtigkeit sein kann in ihm. Und ich bin morgens, wache ich auf und denke, Heiliger Geist, ich gucke mir diesen Jesus wieder neu an. Ich gucke mir an, was da passiert. Und Heiliger Geist sagt, super, ich habe kein anderes Thema, ist mein bestes Thema, ich erkläre dir das nochmal. Und das mache ich gerne die nächsten 25 Jahre. Und während er das macht, passiert Folgendes. Das, was ich immer für mein eigenes Wesen gehalten habe, fängt sich an zu pellen wie eine alte Haut. Und irgendwann kommt eine Situation, wo ich nicht dagegen kämpfe, sondern wo ich merke, ey, irgendwie passt mir diese Haut nicht mehr. Das passt mir nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das bin ich gar nicht. Und das bedeutet, dass du anfängst, vertraut zu werden mit dem Leben, das aus Gott kommt. Jesus hat was für uns getan, das ist so phänomenal. Wenn ich mir das nur vor Augen führe, ich könnte jedes Mal heulen, lachen gleichzeitig, ich weiß nicht, warum das nicht allen so geht, aber mir geht es so. Weil es einfach, wir sind frei, wenn der Sohn frei macht, den macht er wahrlich frei, der macht uns wahrlich frei. Und da gibt es einen Prozess vielleicht, ja, manche Sachen passieren vielleicht nicht sofort, aber dieser Prozess ist nicht meine eigene Anstrengung, sondern er besteht darin, dass die Wahrheit Gottes meine alte Haut pellt. Und jetzt macht es auch Sinn, dass Paulus an mindestens 3 Stellen davon spricht, dass wir was ablegen sollen oder abgelegt haben sollen an einer Stelle. Aber es geht nicht darum, dass wir mit Anstrengung was wegstoßen, sondern streift dieses alte Hautding ab. Ist nicht mehr schön. Hast du schon mal gesehen, wie das aussieht? Sonnenbrandhaut am Körper, großflächig? Brrr. Wollen wir nicht. Und das ist das, wo Gott uns zu einlädt. Und also ich kann von meinem eigenen Erfahren berichten, dass das wirklich funktioniert. Und ich kann auch berichten, dass es ein paar Bereiche gibt, wo ich das noch erkennen muss, was alles alte Haut ist. Das ist Wachstum im Glauben oder das Wachstum in Christus. Oder das ist aber der Punkt ist, deswegen sagt Jesus, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so musste der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das Leben fließt vom Kreuz her zu uns, weil im Kreuz sichtbar wird, wer gestorben ist und wer von den Toten auferstanden ist. Und wir können so dankbar sein dafür. Oder? Ich würde jetzt gerne, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal...